dass du selbst das Leben bist, dass du die Kraft bist und dass wir nicht weit fern suchen müssen. Das Wort ist sehr nah bei uns und wir können es aufschlagen, wir können es lesen und dir darin begegnen. Ich danke für dieses herrliche Privileg, das wir haben. Jesus, ich bitte dich, dass du in uns reichlich den Hunger schenkst nach deinem Wort, dass du uns die Perspektive immer wieder aufs Neue groß machst, dass bei all den wichtigen Dingen, die wir zu tun haben und bei den Aufgaben, die wir haben und vielleicht auch bei der Müdigkeit, die wir haben, Herr, dass wir nicht vergessen und auch die Freude darin bewahren, wirklich zuerst nach dir zu suchen, Herr, zu dir zu kommen, nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit Ausschau zu halten, Jesus Christus, und dann im Wissen, du wirst für alles andere sorgen. Das habe ich schon so oft in meinem Leben erlebt. Dieses Zeugnis kann ich Freimütigkeit geben, Herr, dass es wahr ist, Herr. Wenn wir uns zu dir wenden und du an erste Stelle kommst, kommt alles von dir und alles kommt von dir und das ist gut. Ich danke dir dafür. Danke darum für jede bedürftige Seele, die heute sich die Zeit nimmt, unter dein Wort zu kommen. Ob hier vor Ort oder zu Hause, an den Übertragungsgeräten, Jesus, du vermagst zu segnen durch deinen Geist und jedem durch deinen Geist das Wort öffnen und somit dir begegnen, Herr. Und das ist genug, das ist genug. Es ist unsere Freude, es ist unsere Herrlichkeit. Also, Jesus, lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in dieser Bibelstunde. Und ich bitte dich für mich, dass du Gnade schenkst, das in aller Begrenztheit und Menschenwort auszulegen und zu predigen, damit dein Wort, das Wort Gottes, Herr, lebt und reichlich zuteil wird. Ich bitte dich, Jesus, in deinem wunderbaren, herrlichen Namen. Amen. Letzten Mittwoch durften wir mit Petrus und seinen zwei Kollegen, Jakobus und Johannes, für eine kurze Zeit auf dem Berg der Verklärung dabei sein. Wir durften kurz mitschauen mit geistlichen Augen, nicht mit den natürlichen Augen, was Petrus auf dem Berg der Verklärung geschaut hat. Der Grund, warum wir da waren, liegt im zweiten Petrusbrief und ihr dürft mit mir den Brief mit aufschlagen. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 16 und folgende. Petrus spricht in diesen Versen darüber, über die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen, über die Glaubwürdigkeit des Evangeliums und er nennt uns die Quelle, woher er das hat, was er bis dahin uns gelehrt hat. Er sprach von dieser herrlichen Heilsgewissheit, die wir haben. Warum? Weil wir diese Heilssicherheit in Jesus Christus haben. Er ist unser Rettergott. Durch seine Gerechtigkeit haben wir diese lebendige Hoffnung zum Eingang in das Reich des Vaters, so nicht aufgrund unserer Leistung, sondern von seiner Gerechtigkeit. Und Petrus hat uns an den kostbaren Glauben herrlich erinnert in den Versen davor und auch uns gezeigt, wie wir diesen kostbaren Glauben bewahren sollen, was an uns liegt, was wir dazu beitragen, dass wir diese Gewissheit nicht verlieren. Und damit wir sicher sein können, dass es glaubwürdig ist und dass es wahr ist, bringt er uns zwei Zeugen oder zwei Quellen, nennt er uns, die diesen Glauben festigen. Und das erste ist das, was er auf dem sogenannten Berg der Verklärung erlebt hat. Er redet davon, dass er ein Augezeuge ist und eben nicht sich das ausgedacht hat oder von irgendwelchen Geschichten und Mythen und Sagen her abgeleitet hat, sondern wirklich er selbst ist der Augenzeuge und nennt uns ein herrliches Ereignis, als erstes. Und er sagt, sie haben selber das Zeugnis vom Vater bekommen. So, das ist gewaltig, absolut gewaltig. Gott selbst hat Zeugnis gegeben, dass dieser Jesus, von dem er redet, durch den Glauben an ihn, wie unsere Gerechtigkeit und somit die Sicherheit unseres Heils haben, dass Gott selbst von diesem Sohn, von diesem Jesus Christus Zeugnis abgelegt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat dieses Zeugnis zweimal abgelegt. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, war das erste Mal dabei, das war bei der Taufe. Nachdem Jesus sich taufen ließ, in dieser Bereitwilligkeit, Bereitschaft, sich taufen ließ, hat Gott zum ersten Mal dieses Zeugnis schon abgelegt gehabt. Dies ist mein geliebter Sohn. Wenn ihr mit mir ganz kurz ins Matthäus-Evangelium geht, dann möchte ich euch das nochmal kurz vor Augen führen, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat und warum er es gesagt hat. Ich versuche in der heutigen Bibel schon ein bisschen langsamer zu reden. Ich glaube, letztes Mal war ich so voller Herrlichkeit erfüllt von dem, was ich da selbst gesehen habe. Dann habe ich ja, zu schnell geredet. Von daher hoffe ich, dieses Mal ein bisschen langsamer und deutlicher zu sprechen. Aber wenn es mich erwischt, dann erwischt es. Wenn es zu herrlich ist und man hat die Angst da, die Zeit vergeht und man wird nicht genug sehen. Matthäus-Evangelium, ziemlich am Anfang, ich sollte wiederum nicht reden, sondern aufschlagen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 3 ist es. Das ist der Bericht von der Taufe. Ich lese ab Vers 13, okay? Matthäus 3, ab Vers 13. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Ist verständlich, oder? Der Sohn Gottes kommt und der Vorbote, der Prophet, der alles auf ihn hinweisen sollte, sagt, dass die Reihenfolge ist etwas falsch. Sondern ich sollte von dir getauft werden und nicht andersrum. Nun, Jesus hat mit einer anderen Taufe getauft, nicht mit der Taufe, die Johannes getauft hat. Aber die Taufe des Johannes war welche? Die Taufe der Buße. Die Taufe der Buße. Und das war schwierig für ihn zu verstehen, warum der Sohn Gottes sich da taufen lassen möchte. Vers 15, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So, Jesus kam und das Erste, was er tat, seinen ersten öffentlichen Dienst, den er tat, er ließ sich taufen. Mit diesem Ereignis begann sein öffentlicher Dienst. Und was hat Jesus getan? Musste er Jesus Sünden bekennen? Definitiv nicht, denn er war ohne Schuld, ohne Sünde. Aber warum tat er das, was er tat? Er identifizierte sich in allem mit uns Sündern. Er tat all das, was du und ich tun müssten. Die ganze Gerechtigkeit, die Gott fordert, sagt er, wir müssen sie alles erfüllen. Johannes, wir müssen den ganzen Weg gehen. Und es begann hier mit dieser Identifikation mit dem Sünder. Für wen ist er in die Welt gekommen? Für wen tut er das, was er tut? Er tut das für uns Sünder und er richtet dadurch die Gerechtigkeit auf, die Gott verlangt, die vor Gott grundlegend wichtig ist. So beginnt der Weg der Gerechtigkeit, der Erfüllung der Gerechtigkeit, die Gott beansprucht und die wir brauchen, erfüllt Jesus hier. Und nachdem Jesus diesen gehorsamen Schritt geht und den Schritt der Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes geht, dann passiert Folgendes, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist das erste Mal. Das heißt, hier, an dem Punkt, wo Jesus beginnt, den Willen Gottes zu erfüllen und die ganze Gerechtigkeit aufzurichten, sagt Gott, genau das ist es, darum liebe ich meinen Sohn. Er erfüllt die alte Gerechtigkeit, die ich brauche. Darum liebe ich ihn und er liebt mich, er tut das, was ich will. Das ist für uns wichtig, wenn wir gleich etwas weitergehen im zweiten Petrusbrief. Schlagt mit mir wieder zurück zum zweiten Petrusbrief. Petrus aber, als er dieses Zeugnis oder die Quelle des Glaubens uns nannte und sprach, dass die Augenzeugen davon waren, erwähnte, dass er eben diese herrliche Stimme gehört haben. Und ich lese es euch vor, Kapitel 2, Vers 1, Entschuldigung, Kapitel 1, Vers 17. Er sagt, denn er empfing, vielleicht lese ich Vers 16 nochmal mit, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, indem wir nicht ausgeklügelten Fabel folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe sind. Also nochmal, Petrus sagt, wir haben es gesehen. Wir haben es buchstäblich selbst gesehen. Und dann sagt er, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist die gleiche Formulierung. Ich finde es herrlich, wie Petrus das anleitet. Er sagt, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. So, warum glauben wir an Jesus Christus? Warum predigen wir dieses Evangelium? Warum bezeugen wir diesen kostbaren Glauben, dass in Jesus Christus für uns alle Gerechtigkeit erfüllt worden ist, dass das uns zur Rettung geworden ist? Warum bezeugen wir, warum sind wir so sicher? Warum folgen wir keinen Fabeln, keinen Geschichten, keinen Mythen, keine Sagen über irgendwelche Götter und die Wege, wie man zu Gott kommt? Warum nicht? Und Petrus sagt, weil wir ihn gesehen haben und Gott der Vater, der ewige Gott der Vater selbst, zu ihm sich stellte und ihm Ehre und Herrlichkeit gab. Gott verherrlichte seinen Sohn. Gott bezeugte seinen Sohn. Gott machte seinen Sohn groß und gab ihm die Ehre und Herrlichkeit, die nur Gott zugesteht. Also Gott bestätigte ihn. Das ist, worauf Petrus hinaus möchte. Wir glauben Jesus Christus. Warum glauben wir ihn? Weil Gott selbst von ihm Zeugnis abgelegt hat. Und er sagt, Gott in der Vater Ehre und Herrlichkeit als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Also Jesus bekam Ehre und Herrlichkeit, wann? Als von der erhabenen Herrlichkeit. Das ist ein Versuch von Petrus zu sagen, Jesus, Gottes Sohn, bekam von Gott, dem Vater, Herrlichkeit. Der Vater als der, der über allem steht. Der Vater, der alles in allem ist. Und Petrus spricht darüber als die erhabene Herrlichkeit, also als Gott selbst ihm dieses Zeugnis gab. Ich habe euch versucht, letztes Mal ein bisschen auf diesen Berg der Verklärung mitzunehmen und euch zu zeigen, was Petrus, Jakobus und Johannes da gesehen haben. Das ist doch absolut herrlich gewesen, als sie den verklärten Jesus da sahen, oder? Als die Herrlichkeit Jesu strahlte und sein Gesicht sich verwandelte, eines Lichts, das Petrus mit keinem Beispiel beschreiben konnte. Ein kläglicher Versuch im Markus-Evangelium, wie weiß, wie kein Bleicher weiß machen kann. So, das heißt, es fehlen die Worte. Wie kann man so ein Licht beschreiben? Natürlich, das ist das Licht des Evangeliums, das ist das Licht Gottes. Das ist das Licht Gottes. Gott selbst strahlt in und das in dem Angesicht Jesu Christi. Und wie beschreibt man das? Und das ist so umwerfend. Aber wisst ihr, was dann passiert? Als er eine Stimme hört, ist das für ihn noch erhabener als das, was er sieht. Denn als er, heißt es, als von noch erhabenen Herrlichkeit eine Stimme hört, dann fielen sie übrigens zu Boden und wagten nicht mehr hochzuschauen. Als Gott selbst sprach, als der Vater, der ewige Schöpfer Gott Vater sprach, dann war das für sie absolut überwältigend. Das war für sie absolut auch erschreckend. Er beschreibt als noch erhabenen Herrlichkeit. Nicht, dass Jesus nicht erhaben ist. Und ich kann mir vorstellen, so in euer Äuglein reinzuschauen und da macht es schon Arbeit. Ja, ist nicht Jesus Gott, das ist er. Absolut. Aber wisst ihr, was der Sohn gesagt hat? Dass der Vater größer ist als er. Oder? Das hat der Sohn selbst, dieses Zeugnis. Kriegen wir es in Einklang in unser kleines Köpfchen? Wir kriegen es nicht. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Wir wissen, dass der Geist Gott ist. Wir können das nicht erklären. Wir wissen, dass es nur einen Gott gibt. Aber wir haben genauso das Zeugnis, dass der Vater größer als der Sohn ist. Und das ist das Zeugnis, auch das Petrus gibt. Schaut mal nur mit mir noch 2. Petrus Kapitel 1 nochmal. Ich hoffe, ihr seid nicht müde, immer wieder kurz zurückzuschauen, was wir bis da schon gelesen und gelernt haben. Petrus schreibt in Vers 1, Simon Petrus, Knecht, Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, oder? Er sagt, unser Rettergott ist wer? Jesus Christus. Er ist Gott. Nur hier geht es um die in der Menschwerdung, erniedrigt sich der Sohn, Gott der Sohn, und ordnet sich dem Vater seiner Herrlichkeit unter. So wie der Geist, der ewige Geist Gottes, sich der Herrlichkeit des Sohnes unterordnet. Der Geist verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater. Und doch sind sie alles eins in Ewigkeit. Wer versteht das? Schwierig, diese Gedanken zu Ende zu denken. Ich bin mir sicher, wenn wir sie von Gott hören würden, würden wir auf der Stelle umfallen. Wenn wir sie sehen würden, würden wir erschrecken. Es sei denn, wir können Gott in dem Angesicht Jesu sehen und dann können wir schauen und staunen. Dann würden wir nicht Angst haben, dann gehen wir nicht verloren. Denn das ist die einzige Möglichkeit, Gott, den Vater, zu schauen und eben nicht zu erblinden, nicht zu sterben, nicht gerichtet zu werden. In Jesus können wir das Angesicht, oder ja, Gottes Angesicht, Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi sind in der Lage zu schauen. Also, Petrus spricht von dieser Herrlichkeit und sagt, und, aber ich finde das interessant, dann sagt er, also Gott, der Herrliche, der Erhabene, hat ein Zeugnis abgelegt und dann sagt er, als eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also, die sagen, wir sind Augenzeugen. Die erhabene Herrlichkeit hat von diesem Sohn, von Jesus Christus, ein Zeugnis abgelegt, von dem wir hier alle reden. Und dann erzählt er eben von diesem, von dem, was sie hörten. Er erzählt, was haben wir gehört? Das übrigens hat mich sehr stark an Mose erinnert. Als Mose auch den Wunsch geäußert hat, unbedingt Gott schauen zu können. Gott, lass mich dein Angesicht sehen. 2. Mose 32, 33. Und Gott sagt eben, Mose, du kannst nicht mich sehen und am Leben bleiben, ist unmöglich. Und dann nimmt ihn Gott wohin mit? Auf einen Berg. Stellt ihn in eine Spalte und sagt, ich zeige etwas von mir, das kannst du sehen und am Leben bleiben. Und dann diese Begebenheit kennt ihr hoffentlich mittlerweile sehr gut. Was aber das Entscheidende ist, als Gott sich offenbart und Mose Gott sieht in dieser Herrlichkeit, heißt es, und Gott ging vorüber und sprach, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und Gnade und Größe. Das heißt, als Mose Gott sieht, hört er ihn. Er begegnet Gott im Hören. Gott stellt vor und sagt, gnädig und barmherzig, er stellt sich vor und sagt, das ist der Platz, das ist der Ort, wo du mich sehen kannst, in der Gnade, in der Barmherzigkeit. Wir wissen, wo dieser Ort ist, oder? Dieser Ort ist der Herr Jesus Christus. Gnade und Wahrheit ist in ihm geworden. Das ist der einzige Ort der Begegnung, wo man Gott begegnen kann, ihn schauen kann und am Leben bleiben kann. Wenn wir das Alte Testament lesen, wenn wir die Bibel lesen und uns fragen, wie konnte Mose das Angesicht Gottes schauen? Es heißt denn, es gab keinen anderen Mann, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete. Und du fragst, wie konnte Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden? Und warum hat Jesus gesagt, niemand hat Gott geschaut als nur der Sohn Gottes? Das ist kein Widerspruch. Ich sage euch warum, weil wen hat Mose gesprochen? Wen hat Mose geschaut? Jesus. Nur darum konnte er von Angesicht zu Angesicht. Aber Mose hat Gott in Jesus geschaut. Ich sage das so, warum, ich zeige es euch das gleich auch nochmal. Und er hat nicht Gott direkt selbst geschaut. Mose wäre gestorben. Denn er hatte mindestens eine Schuld. Das wissen wir, gell? Mose hat mindestens eine Sünde begangen. Warum er nicht ins verheißene Land hineinkommen konnte. Er war nicht schuldlos. Das heißt, er konnte nicht einfach Gott begegnen. Nur in Christus Jesus konnte Mose Gott schauen. Nur in Christus Jesus konnte Mose Gott begegnen. Diese Herrlichkeit schauen, mit ihm reden, von wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und von ihm all diese herrlichen Dinge offenbart bekommen, übrigens, die wir hier alle drin haben. Ja? So. Also spricht Petrus darüber und sagt, dass Gott selbst also gesprochen hat, mit seiner Stimme. Gott sprach mit seiner Stimme und Petrus, Jakobus und Johannes haben die Stimme Gottes gehört. In einer Weise, dass es alles erschüttert hat. Und damit wir wissen, bei welcher Gelegenheit es war, und dass wir verstehen, das war nicht bei der Taufe, sondern dass wir verstehen, das war auf dem Berg der Verklärung, schreibt er uns in Vers 18, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und damit sagt er, was war das für ein Ereignis? Wann haben sie diese Stimme in dieser Weise gehört? Und es wird deutlich, es geschah bei diesem einen Ereignis auf dem Berg der Verklärung. So, warum ist es wichtig? Weil er ja gesagt hat, wir sind Augenzeugen gewesen, seiner Macht und seiner Ankunft, seiner Herrlichkeit. Und dann spricht Petrus eben über dieses Ereignis. Ich möchte euch noch einmal ganz kurz auf diesen Berg mitnehmen. Wir mussten letztes Mal schnell wieder herabsteigen und ich möchte euch noch einmal wieder dahin nehmen, mit hineinnehmen. Und ich bitte euch, das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Das Markus-Evangelium Kapitel 9. Ich erinnere euch nur mal, nur so wie wir uns diesem Ereignis genähert haben und was wir betrachten, warum wir es betrachten. In Kapitel 9, Vers 1 ist sozusagen die Einleitung dazu. Jesus versprach, dass einige Jünger, die da mit ihm stehen, nicht sterben werden. Vers 1 heißt, und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft sehen, in Kraft haben kommen sehen. Das ist das Versprechen. Jesus versprach ihnen, sie werden das Reich Gottes in Kraft sehen. Wir haben parallel Matthäus gelesen, wir haben parallel Lukas gelesen und gesehen, dass da heißt, bis ihr den Sohn des Menschen gekommen sehen in seinem Reich zum Beispiel. Und hier redet er, dass sie das Reich Gottes sehen in Kraft. Das ist das Gleiche. Es geht darum, sie sollen das Reich Gottes sehen und der in diesem Reich herrscht. Er verspricht ihnen das. Und das Herrliche ist, sie müssen jetzt nicht tausende von Jahren darauf warten, sondern es hat gerade mal 6 Tage gedauert und sie durften diese Realität sehen. Gott gewährt ihnen einen kurzen Einblick. Er gewährt ihnen einen kurzen Einblick in eine Wahrheit, in eine geistliche Realität und zeigt ihnen das Reich Gottes, wie es ist. Und sie spüren und sie sehen etwas, was dieses Reich ausmacht. Also, sie sind mit ihm auf diesem Berg und dann heißt es, schaut mal, Vers 2, und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit ihm und führt sie allein auf einen hohen Berg. So, nur nach 6 Tagen sollen sie diese Erfahrung machen und er nimmt sie auf diesen einen hohen Berg. Petrus sagt in Petrusbrief, es ist ein heiliger Berg. Ist das vielleicht euch aufgefallen, dass Petrus schreibt, diese Stimme haben wir auf diesem heiligen Berg gehört? In Markus, Matthäus, Lukas heißt einen hohen Berg. Also dieser eine hohe Berg ist der heilige Berg. Wie immer, die Forscher, Theologen und Kommentatoren, wenn man nachschlägt und guckt, was sagen sie zu diesem Berg, hauptsächlich geht es darum, wo stand dieser Berg. Alle wollen wissen, wo ist dieser Berg, wo wurde Jesus verklärt. Wir wissen es nicht und es ist sehr gut, dass wir es nicht wissen. Ihr versteht, warum es gut ist? Denn ich vermute, dieser Berg wäre entweder schon so abgetragen, weil alle darauf laufen würden. Oder die Steine wären schon so glatt, weil alle sie küssen würden und berühren würden. Vermutlich würden da schon 20 Kirchen draufstehen und alles heilige Kirchen, heilige Orte sein, von denen man Segen bekommt. Das wären Kultstätten und das wären Götzenbilder geworden. Das passiert dann, wenn Menschen Orte, an denen Jesus Christus wirkte und handelte, an denen Menschen aus diesen Orten Kultstätte machen und wirklich sich des Aberglaubens schuldig machen, wenn sie das berühren, wenn sie das küssen, wenn sie an diesem Ort sind, ein besonderer Segen ausgeht. Nicht ohne Grund haben wir auch von diesem, wir wissen nicht, auf welchem hohen Berg, wahrlich, es gibt nicht so hohe Berge in Israel. Es gibt ein paar, aber so hohe Berge. Ich glaube persönlich, wenn die Schrift sagt, er nahm sie auf einen hohen Berg, ja, es war ein buchstäblicher Berg und es war kein flacher Berg, es war schon ein hoher Berg, davon bin ich überzeugt. Und ich habe auch so meine, beziehungsweise ich war noch nie dort, aber wenn ich so meine Geografie anschaue und lese, man kann sich vorstellen, auf welchem Berg könnte Jesus gewesen sein. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es in erster Linie nicht um eine geografische Angabe, dass wir wissen, wo war das genau passiert. Denn Berge spielen im Kontext der Offenbarung Gottes eine wichtige Rolle. Auf den Bergen hat sich Gott offenbart, auf den Bergen hat sich Gott mitgeteilt. Und wenn es hier heißt, ein hoher Berg oder ein heiliger Berg, dann glaube ich, spielt das keine Rolle, auf welchen Berg sie auch waren. Aber ab dem Moment, wo sie oben waren und das geschah, was da geschah, das heißt, Gott sich ihnen das Reich zeigte, er versprach ihnen, ihr werdet das Reich und die Kraft des Reiches kommen sehen, ihr werdet den Sohn in diesem Reich sehen. Er versprach ihnen das Sehen seines Reiches. Und damit, wisst ihr, was er ihm versprach? Ein Blick auf einen hohen Berg. Denn wisst ihr, von welchem Berg hier die Rede ist? Sie waren auf einem geografischen, irdischen Berg. Als aber ihnen diese Dinge gezeigt waren, wisst ihr, welchen Berg sie gesehen haben? Welchen hohen Berg sie gesehen haben? Auf welchem hohen Berg regiert Gott? Wo ist seine Herrschaft? Wo ist sein Reich? Wir kennen das als einen Berg Zion. Was haben sie da gesehen? Die haben den Berg Zion gesehen. Und darum sagt Petrus auf dem Heiligen Berg, nicht, dass dieser Ort dann ein heiliger Berg wurde. Geht mit mir in Psalm 2. Ich möchte ein, zwei, drei Gedanken euch über diesen Berg sagen. Wir könnten durch die Bibel dieses Studium haben und das tun, was ich gerne tue, dann wieder dieses Thema durch das Alte Testament bis zum Neuen Testament entfalten. Ich habe mir 5 Stellen rausgenommen aus der Fülle von allen Aussagen, um aufzuzeigen, um was es geht. Die Berge, wie gesagt, spielen in der Offenbarung Gottes vom Alten bis zum Neuen Testament eine wesentliche Rolle. Und wir müssen das Konzept, das Prinzip des Berges oder die geistliche Bedeutung vor allem des einen Berges verstehen. Berge stehen für Herrschaft. Und wenn es heißt zum Beispiel, dass er alle Berge platt macht, dann heißt das, dass alle Herrschaft platt gemacht wird, alle Inseln weggeschaffen werden. Das ist eine Sprache, die uns zeigt, dass Gott sein Berg aufrichten wird, seine Herrschaft und alle anderen Berge vernichten wird. Und dann, dass er seine Herrschaft ausüben wird von diesem Berg. Das heißt, er wird herrschen. In Psalm 2 offenbart uns dieses herrliche Buch etwas, ja, ich lese ab Vers 6. Hab doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Da taucht es auf. Hier wird uns der König vorgestellt, ein König vorgestellt, den Gott selbst gesalbt hat, den Gott selbst eingesetzt hat, den Gott bestätigt hat. Und zwar wo? Auf seinem heiligen Berg hat er das getan. So, nur damit wir es richtig verstehen und schon mal die Gedanken beiseite legen. Hier geht es nicht um den buchstäblichen Berg in Israel, auf dem dann der Tempel oder der Palast stand und Davids Berg war. Als hier er gesalbt war, und die Salbung ist die Rede von einem anderen Berg, es ist eben die Rede von diesem, einem heiligen Berg, habe ich doch meinen König geweiht auf Zion, auf meinem heiligen Berg. Wer ist dieser König? Wer wird eingesetzt von Gott? Wer wird gesalbt? Schaut mal Vers 7, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. So, wer ist dieser König, der auf dem Heiligen Berg gesalbt wird? Es ist mein Sohn. In dem Fall, ich habe dich gezeugt. In unserem Fall auf dem Heiligen Berg heißt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf jeden Fall auf dem Berg bestätigt Gott seinen Sohn. Genau das, er setzt ein, er salbt ihn, er bestätigt ihn in seiner Königswürde. Und so so finden wir in den Psalmen viele, viele Hinweise auf diesen einen heiligen Berg, von dem die Herrschaft Gottes ausgeht. Wäre ein lohnendes und persönliches Studium für jeden Einzelnen von euch, in den Psalmen den Berg Gottes, den Berg Zion nachzuschlagen und die Psalmen dazu zu lesen und zu lernen. Was lernen wir über diesen Berg? Ich möchte euch aber aus dem Propheten Jesaja etwas über diesen Berg sagen oder zeigen. Geht mit mir in Jesaja Kapitel 2. Jesaja 2 haben wir ziemlich am Anfang von diesem herrlichen Evangelium. In Jesaja 2 eine Prophetie, Vers 1. Das Wort des Jesaja, des Sohnes Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das war eine Prophetie, dass von dem Berg Weisung ausgeht, dass von dem Berg des Herrn ist hier die Rede. Und dann ist die Rede davon, dass von diesem Berg, am Ende der Tage wird dieser Berg stehen und dann wird Weisung ausgehen und Lehre ausgehen von diesem Berg. Wege, dass aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Das heißt, auf diesem Berg, auf dem Berg des Herrn, wird Weisung ausgehen. Gott wird uns lehren, Gott wird uns leiten, Gott wird uns führen von diesem Berg aus. Ich weiß, dass nicht wenige an einen buchstäblichen Berg in Jerusalem denken und an, ich sage schon mal so viel, an einen dritten Tempel und dann im tausendjährigen Reich Jesus kommen wird und alle Nationen nach Jerusalem ziehen werden und dort das Wort dann empfangen werden. So wird das üblich ausgelegt. Ich möchte zeigen, dass dieser Berg ein anderer Berg ist, dass es eben kein buchstäblicher örtlicher Berg ist, dass es ein geistlicher himmlischer Berg ist, von dem Weisung ausgeht, wo Gott seinen Sohn salbt, aber auch von da er eben auch lehrt und mitteilt und die Wege Gottes lehrt. Also wir behalten im Hinterkopf, Psalm 2 haben wir gehört, dass Gott auf diesem Berg, und dann heißt es auf der heilige Berg, dass er sein König gesalbt hat. In Jesaja lernen wir, dass dieser Berg der Berg des Herrn ist. Und von diesem Berg geht Weisung aus. Gott lehrt von diesem Berg sein Volk und die Nationen, die dann auch strömen. Geht mit mir jetzt zum nächsten Propheten und wir sammeln eine weitere wichtige Information. Hesekiel. In Hesekiel Kapitel 40. Dass Jerusalem und der buchstäblich natürliche Tempel nicht dieser Ort sein kann oder dieser Ort war, wird uns durch den Propheten Hesekiel offenbart. Warum? Weil dieser Ort ein Götzendienstort war. Gott hat selbst durch den Propheten schauen lassen und das Loch in die Mauer hat reißen lassen und sagt, schau hinein, was sie da treiben. Und versprochen, ich werde diesen Ort vernichten. Gottes Herrlichkeit verließ diesen Berg, Gottes Herrlichkeit verließ diesen Ort und war nicht mehr da. So gab es keine Weisung, gab es keine Reden. Das ist nicht der Ort, von dem Gott, an dem Gott seinen Sohn salbt. Das ist nicht der Ort, von dem Gott die Nationen lehrt, sondern Hesekiel, nachdem er gesehen hat, dass Gott diesen alten Ort abgerissen und weggeschafft hat, schaute etwas Neues, Herrliches. Kapitel 40, Abvers 1. Im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, des 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin, in Gottes Erscheinungen brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder an einem sehr hohen Berg und auf ihm im Süden war etwas wie der Bau einer Stadt. Und er brachte mich dorthin und siehe, und dann geht die Prophetie. Und wie die meisten von euch mit Sicherheit wissen, dass ab hier eine Beschreibung eines zukünftigen Tempels beschrieben wird. Und da war immer die Frage, ist das jetzt die Beschreibung des zukünftigen dritten Tempels oder, wie ich glaube, das ist die Beschreibung des wahren Tempels, den Gott baut, und zwar auf einem Berg. Und interessant, schaut man, Hesekiel schaut und was wird wieder erwähnt? Ein hoher Berg. Also Hesekiel durfte auch schon dahin schauen. Der Prophet durfte diesen etwas schauen. Und als er diesen sehr hohen Berg sieht, schaut mal, da heißt es, und auf ihm im Süden war etwas wie ein Bau einer Stadt. Und jeder Bibelkundige weiß, dass ab dann die Beschreibung eines Tempels kommt. Aber hier ist nicht die Rede vom Tempel. Sondern dieser Tempel ist nicht nur ein Haus, sondern eine ganze Stadt. So, und das heißt, dieser zukünftige Tempel, von dem Hesekiel spricht, wird gebaut auf diesem einen sehr hohen Berg. Und als Hesekiel, der Prophet, sieht er, dass es gerade im Süden vom Sonnenaufgang, merkt euch schon mal, das hat was mit Morgenstern und all das, vom Sonnenaufgang, da ist ein Bau, das heißt, es hat etwas begonnen, es ist noch nicht fertig. Da ist eine Baustelle, die kennen wir gut, nervige Baustellen überall. Aber da beginnt man etwas aufzustellen. Und so sieht der Hesekiel eben auf einem hohen Berg, was ist dieser Berg? Es ist der Berg des Herrn, Zion. Und er sieht, dass von diesem Berg, auf dem der König gesalbt wird, von dem Weisung zu den Nationen ausgehen wird, eine Stadt gebaut wird. So, das ist etwas, was der Hesekiel hier sieht. Jetzt löse ich schon ein bisschen das auf, wobei ich mir vorstellen kann, dass die meisten von euch die Auflösung schon in seinem Kopf haben. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12. Am Ende vom Hebräerbrief, Ein Brief, der wie kaum ein anderer Brief des Neuen Testaments und die Bedeutung des Alten Testaments aufzeigt und wie wir die ganzen Dinge zu lesen und zu verstehen haben. In herrlicher Weise spricht er und redet ab Kapitel 12, beginnt er, dass wir auf Jesus schauen sollen. Sagt auf den Anfängen und von Ende unseres Glaubens. Er hat erklärt, wie wir das Gesetz zu lesen haben, wie wir Mose zu verstehen haben und sagt, auf Jesus hin schauen wir, von daher verstehen wir es und an ihn glauben wir und halten wir fest. Und in Kapitel 12, Vers 18 sagt er Folgendes. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden konnte und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und Finsternis und dem Sturm und zum Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührte, soll es gesteinigt werden. Von was redet er hier? Auch von einem sehr hohen Berg. Wir kennen diesen Berg, es war ebenfalls ein Berg, an dem Gott sich offenbarte, Gottes Herrlichkeit kam, Gott sprach, Gott lehrte, und zwar das Gesetz, Berg Sinai. Und dann heißt es, jeder, der diesen Berg berührt, der wird sterben. Niemand konnte auf diesem Berg einfach da sein und am Leben bleiben. Und das war eine furchtbare Erscheinung, dass die Menschen sagen, oh Mose, 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 nein, rede du, Gott soll nicht reden, wenn wir Gott hören, wir sterben. Also brauchten sie einen Mittler. So, und wichtig ist aber Vers 18, heißt das, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, was betastet werden kann. Hier ist die Rede von einem Berg. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, jetzt indirekt, wir sind zu etwas gekommen, wir sind zu einem Berg gekommen, aber nicht einem Berg, den man betasten kann. Wir sind nicht da, sondern wir sind zu einem anderen Berg gekommen. Und schaut, das ist, in welcher Zeitform hier die Rede ist. Hier ist nicht die Rede, ihr werdet nicht zu einem Berg kommen, sondern ihr seid nicht zu einem Berg. Es ist Gegenwart. Und schaut mal, was Vers 22 sagt. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Er redet nicht, ihr werdet hinkommen. Ihr seid schon gekommen zum Berg Zion. Er redet von der Gemeinde, von den Christus, an Christus Gläubigen. Er redet von einer geistlichen Realität. Das ist alle, die in Christus und Christus glauben. Die kommen an den Ort und sind an dem Ort, an der Herrschaft. Die sind an dem Ort des Reiches. Die haben Anteil an dem Reich Gottes. Und er spricht von einem geistlichen Reich und er redet hier von einem geistlichen Berg, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg und jetzt redet er, zum Berg Zion. Dann sagt er, und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Könnt ihr diese Dinge zusammenbringen? So, wir haben Psalm gelesen, dieser Berg, der heilige Berg, ein Berg ist, auf dem ein König thront. Wir wissen, wer dieser König ist. Das ist der Sohn, den er gezeugt, Jesus. Da übt er seine Herrschaft aus. Von diesem Berg übt dieser König die Herrschaft, indem er Weisung gibt, lehrt, indem er das Evangelium verkündigt, Licht den Nationen bringt. Das ist die ganze Botschaft von Jesaja. Aber, und somit was macht? Auf diesem Berg beginnt er eine Stadt zu bauen. Und diese Stadt ist die Stadt des lebendigen Gottes. Und zwar, wie heißt diese Stadt? Wir kennen sie. Vom Hörensagen, das himmlische Jerusalem. Und an dieses Jerusalem ist, von diesem Jerusalem ist die Rede. Von diesem Berg ist die Rede. Von dieser Stadt ist die Rede. Vom himmlischen Jerusalem. Das ist ein himmlischer Berg mit einem himmlischen Thron, mit einer himmlischen Stadt. Und das Herrliche aber ist, dass der Hebräerbrief sagt, zu den Gläubigen sagt, dass wir zu dieser Stadt gehören. Ja, wir gehören dazu. Unser Bürgerrecht ist in dieser Stadt. Und im Kapitel 10 und 11 entfaltete und redete davon, dass wir noch diese Stadt erwarten, oder? Die zukünftige erwarten wir, darauf leben wir hin. Sie wird kommen. Und da werden wir völlig in ihr leben, in dieser Stadt. Davon sprach Jesus, dass jeder seine eigene Wohnung da hat und so weiter. Wir verstehen die Bilder, die dahinter stehen. Was diese Stadt beinhaltet, lass mich nochmal Vers 22 folgende lesen. sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinschaft der Erstgeborenen, die in den Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heißt, wir gehören zu der Stadt, die im Himmel ist, und dann beschreibt er, was im Himmel ist, und er beschreibt das Reich Gottes. Und wer ist da? Da sind die Engel. Wer ist da? Das sind die verstorbenen Heiligen, die Gerechten in Christus, die schon da sind in dieser Stadt. Wir gehören dazu. Wir sind schon Teilhaber dieser Stadt, nur sind wir noch auf dieser Erde, oder? Wie blöd wäre es, auf irgendeinem natürlichen Berg rumzukrapseln und irgendwelche Steine abzuküssen und meinen, das ist der Berg. Bis dahin zu glauben, dass irgendwann mal am Ende der Zeit alle Berge kaputt gehen und in Jerusalem ein Riesenberg stehen wird und von da aus wird alles. Das ist so auf diese Erde fixiert, so auf das Irdische fixiert. Nicht begreifend, was für eine Realität das Reich Gottes ist. Denn mein Reich ist nicht von dieser Welt. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, das Reich, das Gott seinen Jüngern und Jesus seinen Jüngern 6 Tage nach diesem Versprechen zeigte. Und er sagt, ich werde euch das Reich und die Kraft des Reiches zeigen. Und er nahm sie auf diesen hohen Berg. Auf welchem Berg nahm er sie? Sie durften das himmlische Jerusalem sehen. Was glaubt ihr, warum sie Mose und Elia da gesehen haben? Die vollendeten Gerechten. Warum hatten sie die Herrlichkeit Jesu gesehen? Die Herrlichkeit des wahren Königs. Sie haben einen Blick bekommen, einen kleinen Blick auf diesen Berg, auf den heiligen Berg. Geht mit mir ans Ende der Bibel und dieser schnelle Exkurs ist an dieser Stelle zu Ende. Aber ich hoffe, ihr habt ein Gespür dafür bekommen, um was es hier eigentlich geht. Und dann gehen wir nochmal 15 Minuten zurück auf diesen Berg. In Offenbarung Kapitel 21. Ich hoffe, ihr habt bis dahin nicht vergessen, was ich gerade gesagt habe, denn das werden wir jetzt das hier wiederfinden. In Offenbarung 21 sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. In der letzten Zeit, in den letzten Tagen muss ich viel über diese Aussagen nachdenken. Am Wochenende haben wir Offenbarungsseminar über das Vergehen dieser sichtbaren Erde, das Warten auf die neue Himmel, neue Erde. All diese Dinge bewegen mich gerade sehr. Und in diesem Zusammenhang sieht Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann wird dieser neue Himmel und diese neue Erde vorgestellt. Schaut mal, ich lese Vers 1 bis 2, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. Also Johannes schaut jetzt eine neue Schöpfung. Und er sieht diese neue Schöpfung. Und diese Schöpfung ist eine Stadt. Und diese Stadt ist eine Braut. Das heißt, diese Stadt ist nicht gebaut mit natürlichen Steinen, sondern mit lebendigen Steinen. Aus Menschen. Das ist keine natürliche Stadt. Das ist keine fixe Stadt. Das ist eine lebendige Stadt. Die besteht aus Menschen, die Säulen sind. Dünne, dicke, lange, breite, kurze. Verschiedene. Aus verschiedenen Steinen wird diese Stadt gebaut. Davon sprach Hesekiel in Kapitel 40, als er den Anfang gesehen hat. Jetzt bekommen wir einen Blick in die Fertigstellung. Jetzt sehen wir, wie diese Stadt, die damals angefangen wurde zu bauen, und der Hesekiel diesen Bau der Stadt gesehen hat, und wir wissen, das war auf einem sehr hohen Berg. Jetzt schaut mal, was passiert. Der Engel spricht zu Johannes, Kapitel 21, ab Vers 9. Und es kam einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, voll der 7 letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Also, er sagt, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Für uns ist der Gedankensprung ein kurzer, oder? Wer ist das? Die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Ich will dir jetzt die Gemeinde zeigen. So, darum geht's. Darum geht's. Und jetzt ist erstaunlich, wie all diese Dinge, die wir von Anfang an gelernt und gehört haben, Berg Zion, König, das Wort Gottes geht aus und all diese Dinge, wie diese, all diese Dinge auf einmal zusammengefügt werden. Und er sagt, ich zeigte die Frau und dann Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg. Jetzt darf Johannes auch diesen Berg sehen. Aber was er jetzt sieht, und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkommt. Also, er kommt auf diesen Berg und jetzt sieht er keine Baustelle mehr. Warum? Fertig. Die Stadt ist fertiggestellt. Der letzte Stein hineingefügt. Die Stadt ist vollkommen und diese Stadt ist nicht weniger als die Braut Christi. Schaut mal, Vers 11 heißt das. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Welche Herrlichkeit hatte Mose? Welche Herrlichkeit hat Elia, als Petrus, Jakobus und Johannes gesehen haben? Die haben diese Herrlichkeit gesehen, die Jesus hatte. Also, und sie waren auch in Herrlichkeit erschienen. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Sie widerspiegelte die Herrlichkeit Gottes. Es war eine neue Schöpfung. Das Alte war vergangen. Nichts mehr. Es ist alles neu. Sie widerspiegelt die Herrlichkeit, das Wesen Gottes in wunderbarer Art und Weise. So, das ist ein kurzer Exkurs, ein kurzer Einblick hinter diese kurze Erwähnung. Und er nahm sie auf einen hohen Berg. Und wir müssen verstehen, vom Kontext der Bibel, er zeigt ihnen etwas von seinem Reich. Etwas, was noch kommen soll. An was wir Anteil haben werden. Von was sie Zeugnis geben, wenn er wiederkommt, wird all das in Herrlichkeit aufgerichtet sein, vollendet sein. Daran werden wir teilhaben, an diesem Reich. Gehen wir zurück nochmal zum Markus-Evangelium, Kapitel 9. Also Jesus nimmt nach 6 Tagen, nur nach seinem Versprechen, ich zeig's euch, 6 Tage später nimmt er ihn und zeigt es ihnen und sie sehen eben etwas von diesem Reich. Sehen sie alles? Nein, aber etwas. Von dieser Gegenwart, der Kraft des Reiches Gottes dürfen sie. Und ich habe letztes Mal gesagt, fast hätten sie es verschlafen, dieses Ereignis. Sie haben es aber mitbekommen, haben diese Herrlichkeit geschaut. Und als sie noch diese Herrlichkeit schauen, und ich verstehe Petrus absolut, es gibt in dem Moment keinen anderen Ort, an dem man sein möchte. Absolut verständlich, dass er überlegt, wie könnte ich das Ganze hier anhalten? Wie könnte ich die Zeit anhalten? Ist klar. Wie kriegen wir es hin? Und sein Gedanke war dumm, aber ich verstehe ihn. Wir müssen sie irgendwie hier behalten. Und dann will er Hütten bauen. Er will auf diesem Berg eine Baustelle anfangen. So, er will was bauen. Nein, 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 Petrus baut keine Stadt. Petrus baut keine Hütten, um das zu konservieren, um das, dieses Erlebnis mit da zu behalten. Nein, aber wir verstehen, Petrus sagt, das ist der schönste Ort, den es überall gibt. Hier bleiben. In dieser Herrlichkeit bleiben. Auf diesem Berg Zion bleiben. Natürlich, oder? Aber liebe Geschwister, was für eine herrliche Hoffnung, dass das uns erwartet, oder? Und wisst ihr was? Wir werden nie darunter kommen müssen. Wenn wir einst da sind auf diesem Berg, wir werden bleiben in Ewigkeit. Keiner von uns durfte diesen Blick hinein haben, das Petrus gesehen hat, Jakobus, Johannes oder Paulus zum Beispiel oder Hesekiel. Keiner von uns. Aber uns reicht, mir reicht schon, das zu lesen. Und in mir wächst eine Sehnsucht, eine Freude darauf. Wie viel mehr wird es sein, wenn wir es von Angesicht zu Angesicht sehen? Herrliche, herrliche Verheißung, die uns damit gegeben ist. Also schauen Sie. Und in diesem Bleiben wollen, nicht weggehen wollen, kommt Petrus eben mit dieser Aussage, lass uns die Hütten bauen. Und dann wird er von Gott korrigiert. Mitten in seinem Labern, sein Schwätzen, denn das heißt, er wusste nicht, was er sagen soll, er fürchtete sich. Also kommt etwas, was Gott sagt, und ich lese es euch vor, Vers 6, Kapitel 9 im Markus-Evangelium. Er wurde nämlich nicht Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht und es kam eine Wolke, über die sie überschattete. Und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Das ist, davon sprach jetzt Petrus. Von diesem Ereignis spricht er. Und das ist, was im 2. Petrus sagt. Wir sind Augenzeugen von seiner Herrlichkeit gewesen. Er redet von der Erscheinung. Das war gewaltig. Aber er geht noch weiter, sagt, aber wir sind auch Zeugen von dieser einer Stimme. Wir haben eine Stimme gehört, die etwas gesagt hatte. Wir haben es nicht nur gesehen, dass Jesus Gottes Sohn ist in seiner Herrlichkeit. Wir haben es gesehen. Buchstäblich. Wir haben sogar gehört, dass Gott gesagt hat, das ist der Sohn Gottes. Das heißt, wir haben keine Fata Morgana gesehen. Wir haben uns das nicht eingebildet. Das war keine Täuschung oder irgendein Traum. Wir durften sehen. Und Gott selbst hat dieses Ereignis bestätigt. Gott selbst hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist gewaltig. Ihn hört. Lasst mich ein paar Sachen dazu sagen. Warum kommt diese Aussage, dies ist mein geliebter Sohn? Erstmal. Interessanterweise, Petrus zitiert nur so weit. Er sagt noch gar nicht, ihn hört, richtig? Was eine wichtige Aussage ist. Aber ihm reicht schon, Petrus reicht schon, wir haben eine Stimme gehört von der erhabenen Herrlichkeit, die gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Inwieweit ist es für uns ein Zeugnis der Glaubwürdigkeit, dass unser Heil sicher ist? Warum ist es unsere Heilssicherheit? Und warum ist das die Quelle unserer Heilsgewissheit, dass dies mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe? Inwieweit bestätigt das die Worte des Petrus, dass wir gerechtfertigt sind allein aus Gnade in Jesus Christus und durch seine Gerechtigkeit? Inwieweit? Warum ist das Zeugnis so wichtig? Wir verstehen und wir haben bis jetzt gelernt, dass Jesus Christus unser Rettergott ist, der durch sein Werk, sein Leben und sein Tod für uns die Gerechtigkeit vollbracht hatte. Woher wissen wir, dass das Gott genügt? Woher wissen wir, dass dies, was Jesus getan hat, Gott wohlgefällig ist? Er hat ein Zeugnis abgegeben. Gott selbst hat gesagt, ja, das ist mein Sohn, das Erste. Also, er ist wirklich Gottes Sohn, er ist Gott. Gott bestätigt die Göttlichkeit des Sohnes, das Erste. Das Zweite aber ist, dass Gott auch selber sagt, und ich habe an ihm Wohlgefallen. Das heißt, alles, was er tut, ist in meinem Wohlgefallen. Wenn Jesus nur eine Kleinigkeit getan hätte, falsch, schlecht, sündig, hätte Gott Wohlgefallen gehabt? Nein. Das Wohlgefallen Gottes ist, dass Jesus in allem ohne Sünde war, dass er die Gerechtigkeit Gottes vollbracht hatte. Das ist sein Wohlgefallen. Er tut, was mir wohlgefällt. Er vollbringt das Erlösungswerk vollkommen. Ich liebe ihn. Jesus sagte, mein Vater liebt mich, ich liebe ihn und tue das, was er mir sagt. Das heißt, das Wohlgefallen des Vaters besteht darin, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt und alle Gerechtigkeit erfüllt. Darum liebt Gott ihn und sagt, darum habe ich an dir Wohlgefallen. Woher wissen wir, dass das Erlösungswerk Jesu Christi für uns genügt und wir nichts anderes brauchen? Der Vater hat gesagt, das reicht mir, das gefällt mir, was er getan hat. Es braucht nicht mehr. Es ist in meinem Wohlgefallen, was mein Sohn tut und getan hat. Versteht ihr das? Oder noch nicht? Es hat ein bisschen gedauert, ich kann nochmal wiederholen. Das ist nämlich sehr wichtig. Zusammengefasst geht es hier darum, dass Gott das Werk Jesu bestätigt und das sogar unter sein Wohlgefallen stellt. Das heißt, es gibt für mich in diesem Werk nichts auszusetzen. Es gefällt mir, was er tut. Und wenn Jesus, und jetzt kommt, und dann sagt er, auf ihn hört. Warum? Weil er kommt und sagt, ich sag euch, wie ihr ewiges Leben bekommt. Ich sag euch, auf welchem Weg ihr das Reich Gottes empfängt. Er kam und lehrte uns den Willen Gottes. Er offenbarte uns, dass wir nicht durch unsere Gerechtigkeit vermögen, in das Reich Gottes hineinzugehen, dass unsere Werke nicht genügen, dass wir sündig sind durch und durch, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott nichts gilt. Er lehrte, ihr braucht mich. Ihr braucht mein Erlösungswerk. Ihr braucht mein Leben und mein Sterben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus kam und lehrte den Willen Gottes. Er kam und lehrte den Weg der Erlösung. Und dann sagt der Vater, hört auf ihn. Bitte hört auf ihn. Ich habe Wohlgefallen an seinem Werk. Was er macht, ist richtig. Und dann bestätigt Gott und sagt, hört ihn. Das war für Petrus nicht immer einfach, gell? Jesus, wie oft hat Petrus Jesus getadelt? Wieso hast du die berührt? Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du das gesagt? War nicht so einfach, gell? Der Punkt ist, Gott bestätigt, oder Petrus erinnert, für ihn war das ein grundlegendes Erlebnis, etwas Grundlegendes, weil er erlebt hat, wie Gott der Vater selbst den Sohn, den er jetzt geschaut hat in der Herrlichkeit, bestätigt hat und sagt, das ist die Quelle der Wohlgefälligkeit. Andersrum gesagt, woher können wir sicher sein, dass Gott an uns Wohlgefallen gefunden hat? Das ist nämlich das Grundproblem. Wir wissen nicht, gefalle ich Gott oder nicht. Daher kommt ja auch die Angst. Wenn Gott an mir kein Wohlgefallen gefunden hat, woher kann ich, dann war es das, oder? Daher kommt die Furcht. Woher weiß ich, dass Gott zu mir sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dem, der ich Wohlgefallen gefunden habe. Das wäre doch schön, wenn Gott über dich und mich sowas sagen könnte, oder? Sowas sagen würde. Wenn wir das hören würden, würden wir uns fürchten? Natürlich nicht. Wir wollen uns freuen. Der Papa liebt mich und ich gefalle ihm. Wie kann es sein? Jesus sagt, ich schenke dir mein Leben und schenke dir meinen Tod. Und wenn Gott dich sieht, sieht er mich. Und dann sagt er, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Jesus sagt, ich zeige dir den Weg, auf welchem Weg Gott auch an dir Wohlgefallen finden wird. Du kannst es nicht erarbeiten, du kannst nichts tun, um Gottes Gunst zu verdienen und Wohlgefallen. Das kriegst du nicht hin. Ich werde alles dir geben, das sind seine Worte. Und Gott sagt, hört auf ihn. Wollt ihr von mir auch wohlgefällig betrachtet werden? Hört auf ihn, er wird euch sagen, wie. Fundamental hier. Wer hat es schon gesagt, dass es sein wird? Einer, der mit Jesus auf dem Berg der Verklärung stand. Mose hat gesagt in 5. Mose Kapitel 18, ab Vers 15, einen Propheten wie mich wird euer Gott euch senden. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann ein paar Verse weiter. Wer auf ihn nicht hört, von dem wird er Rechenschaft fordern. Das heißt, der wird verloren gehen. Der Prophet wird kommen und Mose sagt, nicht auf mich. Auf ihn müsst ihr hören, bitte hört auf ihn. Denn Mose hat die Menschen zu Jesus gebracht. Und damit Jesus ihnen sagt, auf welchem Weg werden sie vor Gott wohlgefällig sein. Und dann sagt die Schrift, Mose sagt, wenn ihr auf ihn nicht hört, dann habt ihr keine Chance. Warum? Ja, weil ihr nicht verstehen wird, auf welchem Weg ihr Wohlgefallen Gottes kriegt. Ihr werdet immer denken, durchs Gesetz. Und er wird sagen, nein, durch Gnade. Wer nicht das hört, wer auf Jesus nicht hört, dass aus Gnade das ist, der, von dem wird Gott Rechenschaft fordern. Wer Mose verworfen hat, wie ergeht es dem? Katastrophal. Wie viel schlimmere Strafe wird der empfangen, der Christus verleugnet oder verwirft? Das heißt, den Weg der Gnade verwirft. Darum ist dieses Ereignis so fundamental. Darum ist dieses Ereignis so wichtig. Und Mose sagt, und Petrus sagt, wir sind Augenzeugen und haben gehört, als Gott gesagt hat, das ist er und unbedingt auf ihn hören. Darum sagt er, folgen wir keinen Fabeln. Wir denken uns keine Geschichten aus. Es ist nicht unsere Theologie, unsere Überzeugung, unsere Meinung. Nein, 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 nein. Wir geben nur das weiter. Wir sind Zeugen von dem, von ihm. Und das, was Gott über ihn sagt. Es ist so entscheidend, dass wir ihm und auf ihn hören. Geht mit mir kurz zurück zum 2. Petrus und ich sage euch, wie wir dieses Kapitel im nächsten Mittwoch abschließen. Petrus ist also wichtig, dass wir begreifen, dass das Evangelium, der kostbare Glaube, den wir empfangen haben von der Gerechtigkeit, die in Jesus Christus ist, dass wir das annehmen als ein Augenzeugenbericht von der Bestätigung, dass Gott selbst es getan hat. Aber er bleibt nicht stehen. Und dann sagt er, wisst ihr was? Ja, wir haben das gesehen. Und was wir da gesehen und gehört haben, gibt uns umso größere Zuversicht und so klare Gewissheit, dass was wir bis dahin immer gelesen haben, dass es wahr ist. Er bringt jetzt nicht nur das gehörte Wort Gottes als Zeugnis, sondern er bringt jetzt auch das geschriebene Wort Gottes als Zeugnis und zeigt, wie diese beiden Dinge zusammengehören. Ich liebe diese Aussage und in aller Vorsicht will ich das sagen, oft so falsch verstanden, ungelehrt. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Warum umso fester? Nach dem Erlebnis ist das prophetische Wort für uns ganz klar. Nach dem Erlebnis verstehen wir und die Botschaft dieser Schrift ist für uns wirklich fest geworden. Nach dieser Bestätigung und nachdem wir was gesehen haben, Mose und Elia, verstehen wir, um was es da geht. Wir gucken uns die Inspiration der Schrift in Versen 19 bis 21 in der nächsten Bibelstunde an und sehen auch darin die Bestätigung unseres Glaubens und dass wir wirklich sicher sein können, es ist vollbracht, die Gnade genügt. Wir können wirklich fest in diesen Dingen stehen und brauchen nicht zweifeln, nicht zweifeln. So, nicht nur die Dinge, Petrus zeigt uns nicht nur die Dinge, in denen wir uns befleißigen können, um diese Heilsgewissheit festzumachen. Er zeigt uns die Quelle dieses Inhalts, warum wir so sicher sein können. Der Vater selbst hat es bestätigt und es steht geschrieben. Ich bete. Danke dir für das Zeugnis, danke für die Augenzeugen und dass du dafür gesorgt hast, dass wir bis heute dieses Zeugnis haben und dieses Zeugnis an uns ergeht. Und ich weiß es aber, dass dieses Zeugnis durch deinen Geist du bestätigen musst, dass es in unseren Herzen aufgeht und wir es mit geistlichen Augen sehen und glauben dürfen. Und ich danke dir, dass es auch heute noch geschieht und ich das auch erleben darf, dass du dich Menschen offenbarst und die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sehen können, dass sie, Vater, dich selbst im Angesicht Jesu Christi sehen dürfen und können. Ich danke dir dafür. Herr, unter deinen Segen, unter deine Gnade befehle ich uns dir an, in Bitten, Herr, dass unser Glaube Kraft für uns ist in diesem Leben und dass es das Leben selbst ist. Ich bitte dich darum. Amen.